Ich bin so gerne mit euch in dieser Predigtserie unterwegs. Ich bin. Es ist immer schön, darüber zu reden, wer die anderen sind oder wer man sein könnte oder was vielleicht irgendwann mal möglich wäre. Aber es ist doch auch sehr gut, darüber nachzudenken, wer bin ich eigentlich? Wer darf ich jetzt schon sein? Und natürlich, wir schauen hier als Kirche immer durch die Augen Gottes. Wir fragen uns immer, wer sind wir denn geworden, sozusagen durch unsere Beziehung mit Jesus Christus? Und das hat irgendwie natürlich eine gute und eine schlechte Nachricht, wenn du noch keine Beziehung mit Jesus hast. Dann darfst du das eigentlich noch nicht über dich sagen, ich bin. Aber wenn du schon eine Beziehung mit ihm hast, dann darfst du das mit allem Nachdruck sagen. Und wenn du noch keine Beziehung mit ihm hast, dann ist das heute eine Einladung an dich. Das kann heute deine Realität werden. Das darf ab heute dich beschreiben. Wenn du dich öffnest für Jesus, er wartet schon dein ganzes Leben darauf, dass du endlich zurück nach Hause kommst. Dein ganzes Leben wartet er schon, treibt er sich so rum vor seinem Bungalow wie der Vater vom verlorenen Sohn und schaut, wann kommt er, wann kommt sie. Und er ist schon absolut bereit, um dich in seine Arme zu schließen. Heute könnte dieser Moment sein. Heute haben wir ein besonders spannendes Thema. Ich bin gut. Wer würde jetzt direkt mal raus in die Fußgängerzone gehen? Wir stellen uns vor, sie wäre voll bevölkert. Würde sich da hinstellen und ganz laut schreien, ich bin gut. Ich befürchte, heutzutage würden das zu viele Menschen machen. Aber wenn man das so sagt und so einen Funken von Ehrlichkeit in sich selber dann noch drin hat, ja, dass man sich so realistisch anschaut, dann denkt man sich, hey, ich bin gut. Wer ist dieser Ich? Den habe ich noch gar nicht kennengelernt. Ja? Also ich bin ganz bestimmt nicht ich in diesem Satz, sondern wer soll das sein? Gibt es überhaupt irgendjemand, der wirklich von sich sagen könnte, ich bin gut? Gute Frage. Wir wollen uns mal kurz damit beschäftigen, was so Philosophen zu dieser Frage gesagt haben. Man hat sich in der Vergangenheit immer damit beschäftigt, sag mal, wie ist eigentlich der Mensch so von Natur aus? Ist er gut, ist er schlecht, ist er ein Mittelding, ist er ein bisschen was von allem? Und ich gehe mal zum ersten Mann, wir sehen ihn hier oben links, ja, das ist der Jean-Jacques Rousseau, 18. Jahrhundert, ein Mann der Aufklärung und er war optimistisch, vielleicht der optimistischste aller Philosophen. Er hat gesagt, der Mensch ist von Natur aus gut. Und jetzt könntest du denken, Hammer, ich bin ja auch von Natur aus nein. Das ist das Problem, weißt du? Der Jean-Jacques, der hat sich da sozusagen eine Fantasy-Welt geschaffen, in der es einen Naturmenschen gibt, so einen richtigen Naturburschen. Ja, der Lü könnte es viel besser erklären als ich, ja. So ein Naturburschen, irgendwas zwischen Affen und potenzieller Mensch, so, ja, der so richtig natürlich durch die Wälder streunt und der ist noch mit sich zufrieden, der kann es nicht sehen, dass andere Menschen leiden, der hat auch noch gar nicht so viele Bedürfnisse, dem geht es nicht darum, irgendwie Zivilisationen und Kulturen aufzubauen und andere zu beherrschen. Der ist einfach mit sich selbst im Reinen. Und gleichzeitig ist er eben an dieser Schwelle, so richtig erst Mensch zu werden, der kann doch alles sein. Also ihr merkt auch natürlich, welches Weltbild dahinter steckt und so weiter. Aber ja, da hat eigentlich sich eine Welt geschaffen, eine Fantasie kreiert, in der der Mensch dann gut sein könnte. Das Problem ist, alle Philosophen nach ihm haben auch gesagt, diese Welt hat es halt nie gegeben. Und diese Art von Menschen hat es halt auch nie gegeben. Das hast du halt definiert, macht man in der Mathematik auch. Ja, das ist jetzt so, boom. Deswegen ist er da auch ziemlich dafür kritisiert worden. Dann natürlich letztlich noch selbes Jahrhundert, Immanuel Kant, der Mann mit dem coolen Vornamen, würde ich mal sagen, ja, und auch mit einigen schlauen Gedanken, aber der ist schon mal ganz anders an die Frage rangegangen. Der hat sich nicht gefragt, ist der Mensch gut, ist er schlecht, der hat zumindest mal so viel Realitätssinn gehabt auch, also wobei, hat Rousseau auch gehabt, er hat ja gesagt, also Moment, wir brauchen nicht von dem Mensch momentan zu reden, also das sehen wir alle, dass der nicht so gut ist. Und der Kant, der sah das auch so und hat dann eben gleich gesagt, naja, fragen wir doch gar nicht, ob der Mensch gut ist, fragen wir doch einfach, ob er das Gute will. Und da war Kant jetzt völlig davon überzeugt, der Mensch, egal wo er ist, wo er lebt, egal auf welchem Kontinent, der will immer das Gute. Ja, aber was machst du mit der Welt, wie wir sie heute sehen? Naja, ja, das liegt daran, der will zwar das Gute, aber der gibt es nicht zu, dass er das will und der quasi der hört auf, Mensch zu sein, weil er gar nicht das, was er eigentlich in sich so hört an Stimme, weil er das gar nicht umsetzt oder nicht umsetzen kann oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Ja. Und dann, gut, denkst du aber, Mensch, Kant, das hat aber auch einige Probleme. Ja. Wenn er gut sein will, heißt das eben noch lange nicht, dass es auch wirklich in der Praxis ist, oder? Und wir haben auch noch gar nicht geklärt, woher kommt denn dieses Wollen? Übrigens, da finde ich immer, also wenn wir tatsächlich davon ausgehen, und es spricht vieles dafür, dass alle Menschen in allen Völkern bestimmte Dinge eigentlich für erstrebenswert halten und andere für schlecht. Und das lässt sich tatsächlich ziemlich breit durch die Weltgeschichte und durch die Kulturgeschichte buchstabieren. Woher kommt denn das eigentlich, dass Menschen so eine Art Naturgesetz in sich tragen? Also ich würde jedenfalls sagen, sicher eher von Gott als von dem Universum, das überhaupt keinen Plan hat. Aber gut, aber ich habe noch mehr Probleme mit dem, was Kant da gesagt hat. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher, will wirklich jeder das Gute oder ist überhaupt das Gute immer gleich für alle Menschen? Und was ist überhaupt das Gute? Naja, und Kant hat gesagt, gut ist eigentlich immer so, oder was das Gute ist, findest du so raus, indem du dich fragst, hey, wäre das für alle Menschen gut, was ich jetzt tue? Oder wäre das gut, wenn alle Menschen dasselbe tun würden, das ich tue? Könnte man meine Art zu handeln, könnte man das zu einer schönen goldenen Regel auf ein T-Shirt drucken und die ganze Menschheit könnte sich danach richten? Das war so, was Kant gesagt hat, das ist das Gute. Und er ging davon aus, dass es aber eigentlich jeder Mensch gleich sieht. Und da habe ich auch schon irgendwie wieder meine Zweifel. Ist das so? Warum sehen wir dann, dass sich die Welt so anders entwickelt? Und selbst wenn wir uns irgendwie alle einig werden, wie kommen wir an den Punkt, dass der Mensch das, was er als richtig erkannt hat, auch lebt? Wo kommt Kraft dazu her, gut zu sein? Nicht nur das Gute zu wollen, weil wir alle wollten schon gut sein und haben echt missgebaut, oder? So, dann ging es weiter in der Philosophie. Heute diskutieren viele Philosophen gar nicht mehr darüber, ist der Mensch jetzt gut oder nicht, weil sie sagen, wir sehen ja auch die Welt, sondern sie fragen sich, unter welchen Voraussetzungen ist er denn gut? Wann ist der Mensch gut? Und das ist auch relativ leicht, die Lösung, zu der sie kommen. Sie sagen, naja, wenn wir ihm eine Umgebung schaffen, in der er keine andere Wahl hat, als gut zu sein, weil der gesellschaftliche Druck so hoch ist, der Druck der Mehrheit, dass man eben in eine bestimmte Richtung und auf eine bestimmte Art und Weise leben muss. Und indem wir natürlich auch bestimmte Verhaltensweisen belohnen und andere, boom, bestrafen. So kriegen wir den Menschen hin, dass er gut ist. Und da habe ich mir gedacht, ja, das wissen Eltern schon seit Jahrtausenden. Dein Kind ist nicht automatisch gut, sondern es muss Konsequenzen geben. Und auch mal eine Belohnung für das Richtige natürlich, ganz besonders das. Aber sonst funktioniert es nicht. Also, was war jetzt? Wer lacht hier? Lacht ihr mich aus? Nein. Also was ich damit nur sagen will, ich finde es spannend, dass selbst die großen Denker der Menschheit eigentlich sagen, ja, das ist so eine Sache mit dem Gutsein und dass der Mensch an sich gut wäre. Okay? Eigentlich sehen wir das nicht. Und dass sie merken, wir brauchen eigentlich einen ziemlich strikten Rahmen dafür, dass der Mensch wirklich am Ende einigermaßen sauber lebt, einigermaßen wir eine vernünftige Gesellschaft haben und so weiter. Verstehst du? Das ist doch auch der Grund, warum Medien immer so in eine Richtung peitschen, warum bestimmte Dinge in der Gesellschaft so hochgehalten werden und uns allen so eingeflößt werden, weil man eben weiß, hey, wir müssen den Menschen irgendwie auf Kurs halten, dass er das will, was wir wollen. Aber gleichzeitig sehen wir auch eine interessante Entwicklung, dass gar nicht die gleichen Dinge, die vor 100 Jahren als gut galten, heute immer noch für gut galten und so weiter. Deswegen sage ich mir, boah, alles, was nur den Maßstab im Menschen hat, wenn das Gute immer vom Menschen her definiert wird, da frage ich mich, wo kann das überall hingehen? Weißt du, es ist ja nicht immer so, dass die Mehrheit immer das Gute will, oder? In unseren Augen? Also wir als Deutsche wissen das am besten. Manchmal will die Mehrheit ja auch einen echten Mist. Und dann? Also, interessant. Und selbst wenn ich jetzt als Christ an die Frage rangehe, ist der Mensch gut? Und auch vom Wort Gottes her reinschaue, dann habe ich immer noch mehr Fragen als Antworten. Denn was für eine Art von Gut meine ich denn? Gut im Sinne von, das ist der Wert des Menschen, da würde ich sagen, wir sind alle gut. Weil wir alle wertvoll sind. Warum? Weil Gott das ziemlich deutlich macht. Oder gut im Sinne von unserer Bestimmung, da würde ich auch sagen, sind wir gut. Wir haben eigentlich eine richtig Hammerbestimmung als Menschen. Gut im Sinne unseres Potenzials, oh, zum Teil. Gut im Sinne, ich bin jetzt mal nicht so persönlich zu euch, sondern nur persönlich zu mir. Gut im Sinne meiner Taten, naja. Also da komme ich nicht auf 50-50 wahrscheinlich, leider. Gut im Sinne meiner Polizeiakte. Ja, also kann ich sagen, ja, okay, ich bin halt vielleicht nie erwischt worden oder was auch immer, ja. Oder habe nie Dinge getan, die jetzt rechtlich wirklich nicht okay waren oder so, aber hey, dafür kann ich trotzdem ganz schön heftig Menschen verletzt haben, gehasst haben. Und was, Hass ist ja irgendwie auch noch viel zu wenig verboten und bestraft, oder? Was du alles schreiben kannst bei Facebook und sonst irgendwo, ist ja schon krass. Oder ist der Mensch gut im Sinne von angenehm? Na, nicht alle. Nicht alle. Aber ja, manche sind angenehm. Manche, mit denen bin ich gern zusammen. Meine Frau. Ich hab's gesagt, hack's ab. Okay. Wir gehen mal weiter, wie Gott wirklich diese Frage buchstabiert. Hier nochmal, guck mal, ist interessant, manche wie Tiere und Philosophen sich auch ähnlich sehen können, aber das nur nebenbei. Die hatten denselben Friseur, glaube ich. Gott buchstabiert die Frage danach, ob der Mensch gut ist, auf eine überraschende Art und Weise. Er sagt nämlich, ihr fragt danach, ob der Mensch gut ist, interessiert mich gar nicht. Wir lesen mal. Epheser 2, 1 bis 2, mal nach Hoffnung für alle. Einfache Übersetzung. Aber wie sah euer Leben früher aus? Er redet hier jetzt zu Christen, okay? Ihr wart früher nämlich Gott ungehorsam und wolltet nichts von ihm wissen. Also wir fragen uns, ist der Mensch gut oder nicht? Gott fragt sich, will der Mensch eigentlich eine Beziehung mit mir und lebt er in der Bestimmung, die ich ihm gebe? Das ist für Gott die Frage, ob ein Mensch wirklich auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Es geht ihm nicht um deine Qualität in dir selbst. Es geht ihm darum, ob du eine Beziehung mit ihm hast. Das ist, was für Gott das entscheidende Kriterium ist. In seinen Augen, nämlich als sie ungehorsam waren und nichts von Gott wissen wollten, sagt Paulus, in seinen Augen wart ihr tot damals. Tot. Hallo. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist. Sagst du, ja gut, das ist ja selbstverständlich. Und jetzt wird es plötzlich krass, oder? Und ihr wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Also bitte, jetzt übertreib's mal nicht, Paulus. Böse Geister, der Satan und so. Wir leben ja schließlich im Zeitalter nach der Aufklärung, oder? Wobei, wenn ich mir so anschaue, was Menschen heute alles glauben, so viel aufgeklärter sind wir auch nicht als früher. Aber was ich da nur sagen will, warum haut er jetzt hier mit der Keule drauf und sagt, ihr wart nicht nur irgendwie so, dass ihr gelebt habt, wie alle gelebt haben, wie es in dieser Welt halt üblich ist, ihr wart dem Satan verfallen. Das ist doch zu krass, Paulus, oder? Aber nur, wenn du dich weigerst, die Realität des Bösen in dieser Welt anzuerkennen. Wir leben so, wie es überall üblich ist, aber was kommt für eine Frucht in dieser Menschheit raus? Völkermorde, Vergewaltigungen, Missbrauch auf allen Ebenen der Gesellschaft. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, hat irgendwer mal gesagt. Es geht mehr darum, irgendwie Opfer und die andere zu fressen und sich durchzusetzen und so weiter. Hey, das, was wir alles sehen an Kaputtheit in dieser Welt, wo kommt es denn her? Ist das wirklich was, wozu der Mensch alleine fähig ist? Ist der Mensch wirklich alleine zu solchen Abgründen fähig? Ich glaube, die Bibel ist viel realistischer, indem sie sagt, nein, ihr seid Verführte. Und die Bibel hat eigentlich dieses Weltbild, dass es Himmel und Erde gibt und dass Himmel und Erde, also Gottes Dimension und die Dimension der Menschen, das Übernatürliche und das Irdische miteinander verbunden sind. Und jetzt sagt Paulus, genau in dieser Schaltstelle, an der Nahtstelle, genau dazwischen, da hat sich Gottes Gegenspieler, dieser gefallene Engel, diese intelligente, böse Macht eingenistet und sie beeinflusst eigentlich, was der Mensch über Gott denkt, was der Mensch über den Menschen denkt, was der Mensch über seine Bestimmung denkt. Und deswegen ist der Mensch nicht, was er sein könnte. Er ist nicht nur gefallen, wie es die Bibel sagt, er ist gar nicht mehr am Leben, er ist tot. Er ist für Gott tot, für Gottes Ziele tot, für seine wirkliche Bestimmung tot. Das ist doch absolut abgefahren. Also Gott antwortet auf die Frage, ist der Mensch gut mit interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Weißt du, Gott sagt, ich bewerte dein Leben ganz anders. Ich frage mich, lebst du überhaupt oder treibst du dich in so einer Burg rum und bist dort das Schlossgespenst? Ja, so mehr tot als lebendig, der sein Unwesen treibt. Der Schatten eines Menschen, eine wandelnde Leiche. Weißt du, wenn jemand tot ist, spielt es keine Rolle, ob er gut oder schlecht tot ist. Der ist einfach tot. Niemand rennt über den Friedhof und fragt sich, Mensch, der Typ, der hier liegt, ist der gut oder schlecht? Und der nebendran, ist der ein bisschen besser als der? Und die Lady da drüben, ist das die allerbeste? Wahrscheinlich ist eine Lady, aber gut. Das ist doch nicht die Art, wie du über den Friedhof gehst und Menschen beurteilst, oder? Du rennst auch nicht an den Gräbern vorbei und fragst dich, ist das hier eine schöne Leiche? Eine intelligente Leiche? Ist es eine gebildete Leiche? Eine einfache Leiche? Eine arme Leiche? Eine reiche Leiche? Eine reiche Leiche, ja. Ist das eine deutsche Leiche? Eine europäische, eine asiatische, amerikanische, arabische, gemischte Leiche? Was auch immer, es gibt ja heute nicht nur, also, ja, also wisst ihr doch, oder? Naja, die Sache ist, wenn er tot ist, die werden alle zum selben Dreck, zur selben Erde, oder? In dem Moment spielt es ja gar keine Rolle mehr, wo du herkommst, was du gewesen bist, ob du berühmt warst oder was auch immer. Und soll ich dir was sagen, wenn jemand tot ist, du kommst auch nicht auf die Idee, eine Leiche zu deiner Party einzuladen oder dass du der Leiche auf Instagram folgst. Oder dass du auf dem Friedhof anrufst, wenn du eine Frage hast oder traurig bist, kannst du mich mal an die Grabstelle verbinden. Ich möchte da gern was klären. Also die Frage, ob gut oder schlecht, ist völlig unwichtig, wenn jemand tot ist. Stell dir vor, du bist auf einer Beerdigung, kommst da an, alles ist normal, Leute sind in Schwarz, deutsche Beerdigung, trägst dich in das Kondolenzbuch ein, alle gucken traurig, alle denken, oh, wie schade, dass er... Und so, und innerlich vielleicht was ganz anderes, so manchmal bei Beerdigungen. Und dann wird am Anfang, es gibt ein Musikstück, der Pfarrer betet auch noch, aber dann fängt plötzlich der Pfarrer an, über die letzte Mathearbeit von dem Gestorbenen zu reden. Und dann treten nacheinander die ganzen Verwandten auf und sie sagen, hey, was er für Noten hatte in Englisch und in Geschichte und wie er in Deutsch so drauf war und dass er keine Komma setzen konnte. Was würdest du über so eine Beerdigung denken? Du wirst denken, ihr habt echt einen Vogel, Leute. Bin ich froh, dass ich nicht in eurer Familie sterben muss. Also, da bin ich wirklich froh drum. Die Sache ist einfach, weißt du, es interessiert keinen, wie gut du in der Schule warst, wenn du tot bist. Menschen werden hoffentlich traurig sein, dass du nicht mehr da bist. Menschen werden was ganz anderes mit dir verbinden, als wer du, ob du intelligent gewesen bist oder so. Was weiß ich, ja. Und das ist der Fokus Gottes. Gott sagt, es interessiert mich nicht, ob gut oder schlecht. Ich schaue, ob du in meinem Sinne tot oder lebendig bist. Und weißt du, Gott definiert tot und lebendig nicht an deinem Puls. Und nicht daran, ob du noch rumläufst. Verstehst du? Manchmal sind die Toten diejenigen, die du im Spiegel siehst, die deine Klamotten tragen. Für Gott ist jemand tot, wenn er nicht in seiner Bestimmung lebt. Und die Bestimmung jedes Menschen ist zuerst mal, eine Beziehung mit seinem Schöpfer zu haben. Eine Beziehung mit Gott selbst zu haben. Gott hat uns für sich geschaffen. Er hat uns nicht nur einfach so geschaffen. Und ich glaube sogar, dass ein echtes Leben, Leben in Fülle, schönes Leben, das Leben auch wirklich zu genießen. Ich glaube übrigens, wir sind diejenigen, die am allermeisten Grund haben, das Leben auch zu genießen, zu feiern und als die fröhlichsten Menschen bekannt zu sein. Hey, ich kann sogar noch, wenn ich krank bin oder wenn ich versagt habe in irgendwas. Ich kann selbst dann noch feiern, weil ich weiß, Gott rechnet mir nicht diese Sachen zu, sondern Gott sieht schon meine Zukunft und wer ich sein werde, wenn ich mal bei ihm bin. Gott sagt, so richtig, wirklich in meinem Sinne leben tust du nur, wenn du eine Beziehung zu mir hast. Und dann auch, wenn du das auslebst, was ich dir geschenkt habe. Deine Kreativität, deine Persönlichkeit, deine Art und Weise, deine Begabung, damit der Menschheit zu dienen, damit diese Welt zu einem besseren und schöneren Ort zu machen. Aber alles immer in Bezugnahme auf mich, nicht getrennt von mir, nicht ohne mich, nicht entgegen dem, was ich mir eigentlich vorstelle, nicht unter eigener Definition und Agenda von dem, was gut und lebenswert wäre, sondern immer gemeinsam mit mir. Das ist Leben aus Gottes Sicht. Und da will ich einen zweiten Bibelvers mit euch lesen. Da heißt es, denn wir sind sein Meisterstück. Wir haben jetzt ein paar Verse übersprungen. Denn wir sind sein Meisterstück. Jesus Christus hat uns geschaffen. Das ist abgefahren. Also wer immer du mal gewesen bist, wer immer du in irgendeinem Sinn von Natur aus oder von Geburt her oder was auch immer sein magst, aus Gottes Sicht bist du von Natur aus erstmal für ihn tot. Aus Gottes Sicht bist du erstmal, wenn du zum Leben erwachst, jemand, der nicht automatisch in einer Beziehung mit ihm lebt. Sondern jemand, den er einlädt und nachdem er ruft und schreit, um ihn einzuladen in ein Leben mit ihm. Aber dann, wenn du eine Begegnung mit ihm hattest, wenn du deinen ganzen Dreck deines Lebens, deine Schuld, dein Hass, dein Neid, die Verletzungen, die du kassiert und die du ausgeteilt hast, wenn du die losgeworden bist bei ihm und mit Gott in einer Beziehung lebst und Jesus Christus selbst dich erfüllt, sein Wesen zu deinem Wesen wird, eure beiden Wesen sich miteinander verbinden, dann bist du sein Meisterstück. Meisterstück. Andere Bibelübersetzungen sagen einfach Werk, Poema, falls jemand das griechische Wort interessiert. Okay, aber Gott wird hier tatsächlich so als Handwerker gezeigt. Und ich meine, wir kennen vielleicht Handwerker, die wir jetzt nicht so feiern. Wir hatten so einen Typen mal bei uns zu Hause, als ich noch zu Hause gewohnt habe, bei meinen Eltern, der hat uns Fenster eingebaut und also es, er hat nicht ein Fenster eigentlich gerade geschafft einzubauen. Da musste wirklich nochmal mehrere Leute hinterher kommen und die ganzen Fenster, also es war alles so, dass sie immer, du hast sie aufgemacht, fiel direkt wieder zu, da weißt du schon, das war, ist nicht im Wasser so, ne? War kein Schwabe, der hier gebaut hat und so weiter. Dann, der konnte mit Silikon, also es war ein Künstler, ja, aber das war auf jeden Fall nicht da, wo es hingehört hat, der Silikon, sondern der war überall, auf dem Rahmen, auf dem Fenster und dabei war der fröhlich und nett und er hat auch wirklich gute Absichten gehabt. Immer hat er gesagt, Frau Göring, ja, ich mache Ihnen das, wie Sie wollen und so weiter, aber hat es halt nicht geschafft. Ich habe auch gehört, dass die pleite gegangen sind hinterher, aber aber so ein Kunstwerk Gottes bist du nicht. Wir kennen hier mal ein paar Beispiele hier. So hat jemand versucht, den Gullideckel schön zu umrahmen hier mit der Straße, aber hat da nicht ganz funktioniert. Oder deine Toilettentür ist so hoch, dass du siehst, was jeder auf der Toilette da macht. Besonders schön fand ich das kleine Fenster, oder? Baust du in dein Bad ein, 5 cm Fenster und sagst, Tageslichtbad. 100 Euro Miete mehr. Ist doch gut, oder? Hier hat unser Josi, der Elektriker, mal ein Kabel repariert. Schraube eingezogen, ist auch gut. Passt auf jeden Fall in die Steckdose wieder jetzt. Weiß nicht, ob das auch funktioniert. Josi sagt, jo, das geht. Okay, ist doch gut. Bei dem sehen alle so aus. Naja, das ist das Erste, was du mitnehmen darfst, wenn du schon in der Beziehung mit Jesus lebst. Du bist ein Meisterwerk. Du musst dich nicht mehr anders sehen, musst dich nicht vergleichen, musst dich nicht minderwertig fühlen. Du bist ein Meisterwerk Gottes. Und es lohnt sich, die beste Variante von dir selbst zu sein und nicht zu versuchen, irgendwer anders zu sein. Wir haben irgendwen anders schon irgendwo anders, weißt du? Aber dich noch nicht. Und dich würden wir auch gern haben. Und Gott wollte dich haben. Gott hat gesagt, du bist es wert, dass ich alles von mir in dich investiere. Deswegen trage ich heute meinen Cap. In unserer Jugend haben wir darüber diskutiert, darf man sich Kreuze um den Hals hängen? Also ich habe halt einfach keine Ketten getragen. Irgendwie, ich bin doch diese Generation von Junge, weißt du? Also, wir haben keinen Schmuck getragen, was soll das? Ja? Weiß nicht, ob das heute noch so ist. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich mir eine Kette um den Hals hängen will, dann wäre es ein Kreuz. Dann wär's ein Kreuz. Weil es gibt nichts, worauf ich stolzer bin, als auf das Kreuz. Dass Gott selbst, der Sohn Gottes, Jesus Christus, sein Leben hat zerreißen lassen für mich an diesem Holz, dass er für mich geblutet hat, für mich seinen letzten Atemzug gegeben hat, um mich zum Meisterwerk zu machen, dass er meine Vergangenheit ausgelöscht hat, meine Schuld, meine Bosheit, dass es mir nicht angerechnet hat, sondern mir seine Schönheit anrechnet, dass er mir seine Qualität zuschreibt. Dass er mich heilig nennt, wie er selbst heilig ist. Darauf bin ich sowas von stolz. Deswegen brenne ich dafür, Pastor zu sein, Gemeinde zu bauen, meine Kindern von Jesus zu erzählen. Meine Frau liest immer Bibel mit der Ellie und wir reden über alles. Hey, wir lieben das. Wir würden das auch machen, wenn es nicht unser Beruf wäre. Das ist mein Beruf, nicht ihr Beruf. Ja? Aber ich würde es auch sonst machen. Und ich habe es auch schon gemacht, bevor es mein Beruf war. Weil ich es das Beste finde. Verstehst du, was ich meine? Du bist Gottes Handarbeit. Hey, wenn du eine Beziehung mit Jesus hast, es gibt keinen Grund, dass du dich minderwertig fühlen solltest. Dann, du bist mit einer Bestimmung geschaffen. Für Gott ist nicht wichtig, ob gut oder schlecht. Für Gott ist wichtig, ob du in der Bestimmung bist, die ja deine Bestimmung ist. Und verstehst du, solange du unterwegs bist in deiner Bestimmung und gleichzeitig ehrlich bist über deine Schwächen, über dein Versagen und es immer wieder vor Gott bringst, immer wieder neu um Vergebung bittest, hey, dann ist Gott cool mit dir. Damit kommt er klar. Womit er nicht klarkommt, ist Stolz, der sagt, ich brauche dich nicht. Ich will dich nicht. Will mein eigenes Leben führen, will mein eigenes Monument errichten. Damit kann Gott nichts anfangen. Und es ist auch so komisch, du weißt gar nicht, du hast so ein madiges, verwestes Leben. Du spürst es vielleicht selber nicht, aber die anderen riechen es ein bisschen um dich herum. Fühlen sich nicht geliebt, fühlen sich nicht inspiriert, fühlen sich nicht gesehen, sehen dich auf deinem Ego-Trip oder was auch immer. Oder du musst irgendwie, wenn du dich dann trotzdem für gut halten willst, dann musst du halt bestimmte Dinge einfach für gut erklären, die es eigentlich nicht sind. Ich habe letztes Mal schon davon geredet und ich meine, ich habe es zweimal in meinen Predigten Helmut Schmidt erwähnt. Und es hat schon gereicht, dass ich eine Biografie geschenkt bekommen habe. Also ich mache weiter. Also vielleicht werde ich noch zum Bundeskanzler, wenn ich so weiter unterwegs bin. Ich feiere diesen Kerl, Helmut Schmidt, unseren ehemaligen Bundeskanzler. Ist ein kluger Mann. Ist ein Mann, der Geschichte, Politik analysieren konnte, finde ich, wie fast kein anderer. Ich habe dem gerne zugehört, ich habe von dem viel gelernt. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, bei aller norddeutsch vor sich hergetragener Bescheidenheit, und das kenne ich ja gut als Norddeutscher, ist er unglaublich stolz. Und hat sich auch alles Mögliche auch rausgenommen, Affären und so weiter, sich das eigentlich relativ wenig auch zugerechnet und so weiter. Der fand sich eigentlich ziemlich cool. Und er war auch sicherlich, könntest du sagen, menschlich gesehen echt einer der besseren Menschen, der die Welt auch ein Stück weit besser gemacht hat. Aber in Gottes Augen, fürchte ich, könnte er tot gewesen sein. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen am Ende. Aber aus Gottes Sicht ist es etwas anderes. Es geht um eine Bestimmung. Dann, dass wir gut sind, ist immer das Ergebnis unserer Beziehung mit Jesus und nicht die Voraussetzung unserer Beziehung mit Jesus. Und das darf sich nie umdrehen. Verstehst du? Jesus ist für dich gestorben. Jesus spricht dir seine Qualität zu, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Das ist ein Geschenk, aber niemals die Voraussetzung dafür, dass er mit dir eine Beziehung anfängt. Er erklärt dich für gut und dann lädt er dich auch ein gutes Leben zu führen. Ein Leben in der Beziehung mit ihm, ein Leben, was andere Menschen inspiriert, was diese Welt bereichert. Ein Leben, was übernatürlich ist, ein Leben, was wirklich nicht auf der Seite von den Dingen ist, die Gott eigentlich hasst und die Gott nicht mag, sondern bei den Dingen ist, die Gott richtig und wichtig findet. Aber das ist das Ergebnis. Du bist schon für gut erklärt und dann sagt Gott, jetzt leb doch auch gut. Und er gibt sogar seinen Geist in dich hinein. Verstehst du? Vorher haben wir gesagt, wir leben unter dem Einfluss von einem teuflischen Geist. Und ich finde, wenn man, wie gesagt, einfach nur Medien verfolgt, dann kann man das sehr, sehr schnell auch sich herleiten. Aber jetzt hat er gesagt, darfst du unter einem neuen Einfluss leben, nämlich meinen Geist. Nicht nur über dir, sondern in dir. Erst wenn du von Jesus erfüllt bist, bist du frei, ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Vorher bist du eigentlich ein Sklave der Sünde, ein Sklave von dieser Macht, die dich immer wegzieht von Jesus. Ein Sklave der Dunkelheit, ein Sklave des Todes. Bist nicht frei, kannst vieles gar nicht tun, denkst vielleicht, das ist so. Aber wirklich frei bist du durch den Geist Gottes. Aber das dürfen wir wissen, wenn wir schon mit Jesus unterwegs sind. Wir sind jetzt auch frei, um Gott zu ehren durch unser Leben. Und das finde ich so wichtig. Und wisst ihr, wenn es hier heißt, ich zitiere mal das, was ich auswendig kann, okay? Ich glaube, Luther hat übersetzt, wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor für uns bereitet hat. Wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott für uns vorbereitet hat. Früher habe ich das immer nur auf eine Art und Weise verstanden. Ich dachte, okay, Gott hat also bestimmte Dinge vorbereitet, so eine Liste, wo er sagt, das ist, was Öli in seinem Leben tun soll. Und weil das Gott für mich vorbereitet hat, kann ich das auch immer tun. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Ist auch im Griechischen völlig unbestimmt. Er sagt einfach nur, ihr seid geschaffen zu guten Werken. Und das, so dämmert es mir, heißt wohl, dass gute Werke in meinem Alltag überall auf der Straße liegen. Ich lade ständig daran vorbei. Meine Gegebenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Das sind die guten Werke, die er für mich vorbereitet hat. Verstehst du? Und das ist für uns so wichtig. Wir kommen gerade von einer Konferenz, wo wir als Leiter auch da waren und der Sprecher aus Australien hat ganz stark gesagt, hey, Gott hat keinen Lieblingstag. Gott ist nicht der, der nur am Sonntag mal kurz rauskommt, mit der Gemeinde abfeiert und dann ist er wieder von Montag bis Samstag weg und sagt, mit dem Rest Alltag kann ich nichts anfangen, ich bin der Sonntagsgott. Nein, Gott sagt, Gottesdienst, Marco hat es vorhin auch gesagt, ist von Montag bis Sonntag jede Minute unseres Lebens, jeder Bereich unseres Lebens soll Gottesdienst sein. Mach dir das mal bewusst, wenn du am Job sitzt, Gottesdienst, wenn du in der Schule sitzt, Gottesdienst, sogar wenn du lernst, okay, es gibt auch mal Gottesdienst, halt auch mal anstrengend, ja, aber Gottesdienst, wenn deine Mama was sagt und du musst gehorchen, Gottesdienst, haha. Wenn du am Essen sitzt und sagst, okay, der dritte Donut, Gottesdienst, Tempel, ja, naja, aber Tempel müssen auch ein bisschen massiv sein, oder, sonst, also, naja, egal, so kleine Tempel. Okay. Zwei haben sich hier vorne abgeklatscht bei dem Wort massiv. Das ist bei uns alles erlaubt, das ist cool. Ihr habt mich zwar völlig rausgebracht, worüber predige ich eigentlich gerade? Ich bin gut. So, das ist die eine Situation. Hey, mein Alltag ist gepflastert mit Gelegenheiten, gute Werke mit Gott zu tun. Und verstehst du, wenn ich dabei struggle und so weiter, das Einzige, was du tun solltest, ist Gott ein Versagen hinzulegen, Gott immer wieder um Vergebung zu bitten und neu durchzustarten. Aber du hast Gelegenheiten. Letzte Woche mussten Robby und ich Mathe lernen. Robby, wie sehr lieben wir Mathe? So sehr. Und wir verstehen es auch nicht. Leute kommen immer wieder und wollen mich ermutigen und sagen, doch, auch bei dir ist es möglich. Ich habe es versucht. Aber ey, der erste Tag, wo wir gelernt haben, es lief ganz gut. Am zweiten Tag habe ich gemerkt, Robby und ich, wir waren beide ein bisschen angespannt. Der Schultag war anstrengend und wir waren immer so, weißt du, es fängt immer an, einer von uns beiden ist schon ein bisschen aggro, dann wird der andere auch aggro, dann schimpfen wir miteinander und ich sage, come on, und er sagt, lass mich doch in Ruhe und so weiter. Naja, so typische Sachen unter Vater und Sohn halt. Und ich habe immer recht, zumindest noch, solange du zu Hause wohnst. Ja? Also das. naja, aber jedenfalls, beim zweiten Tag haben wir gemerkt, nachdem wir schon viele Stunden gelernt hatten vorher, oh, okay, ist ein schwieriger Moment. Und dann hat einfach ging so ein Gedanke durch meinen Kopf. Und der Heilige Geist ist immer, der will immer reden eigentlich. Ne? Und er sagt so, hey Öli, nutz mal jetzt die Gelegenheit. Da habe ich mich daran erinnert, wie meine Frau manchmal mit Robby lernt. Die holt dann Süßigkeiten, leckere Getränke, macht Versprechungen für den Abend und so weiter. Und ich dachte mir, hey, das probiere ich jetzt auch mal. Ja? Haben wir einen alten Weihnachtsmann geholt, ich habe gar nicht viel gefunden und so. Haben ihn geköpft, Schokolade gegessen und haben uns cool zusammengesetzt und ein bisschen über Wrestling unterhalten. Abends haben wir überlegt, machen wir irgendwas Schönes. Hey, und es war eine ganz entspannte Art, wie wir eigentlich gelernt haben. Es war immer noch nicht schön, würde ich mal sagen, aber viel entspannter, oder? Und ich sag dir, das war ein gutes Werk, was Gott vorbereitet hatte. Hey, wir können einfach die Gelegenheiten, die wir haben, schon mal ganz anders sehen. Du fragst dich immer, oh, ich soll auch Menschen für den Glauben inspirieren. Wo finde ich die denn? Na, überall. Du triffst doch jeden Tag Menschen. Das sind deine Gelegenheiten. Das sind Gelegenheiten, wo du zeigen kannst, wie Christen drauf sind, dass sie einen anderen Charakter haben, dass sie fleißig sind, dass sie sich entschuldigen können, wenn du deine andere Seite von Charakter gezeigt hast. Allein das, oder? Allein das. Ich überlege gerade, wer das neulich erzählt hat. Da habe ich irgendwo eine Predigt gehört von einem deutschen Pastor. Und der war auf der Geburtstagsfeier und da war jemand von der SPD dabei. Und sie saßen dann irgendwo zusammen. Sie kannten sich schon lange, das war ein älterer Mann. Muss ein älterer Mann gewesen sein, weil ich glaube, so kommt ja keiner mehr dazu bei der SPD im Moment scheinbar. Vielleicht schon. Aber was ich so lese, ne? Und jedenfalls direkt, sie kommen ins Gespräch und er fängt an, über den Glauben herzuziehen und über die Kirche und zu schimpfen. Und er hat sich schon ein bisschen geärgert. Und eigentlich hat er gespürt, wie Gott sagt, halt dich zurück. Aber er hat dann irgendwann, der war auch sehr schlagfertig, hat er echt mal angefangen, ja, also Moment mal, eure letzte Wahl und so weiter. Und hat erstmal dann 5 Minuten über die SPD abgelästert und so. Und er hat echt gewonnen. Er hat ihn niedergeredet und er hat ihn richtig so, richtig serviert. Aber er geht nach Hause und dachte sich, okay, ich habe eine Diskussion gewonnen, aber ich habe eine Beziehung eigentlich kaputt gemacht. Und dann fing so Gott an, mit ihm darüber zu reden und so, du kannst dich jetzt nicht mehr gut machen, aber du könntest dich entschuldigen. Boah, der hat doch angefangen und überhaupt, immer redet er über mich als Pastor so blöd und so, ich versuche ja nett zu sein, Gott, aber zu den Doofen will ich nicht nett sein und so. Und Gott war an ihm dran und hat gesagt, hey, jetzt gehst du aber, geh zu seinem Haus, klingel da mal abends und entschuldige dich. Irgendwann hat das Gott auch mit dem Pastor dann hingekriegt. Das ist euer Vorteil. Ihr reagiert schneller als wir Vollzeitler. Ja? Er steht vor der Haustür, klingelt, seine Frau macht auf, sagt, hey, kannst du deinen Mann holen? Ich möchte gerne mit ihm reden. Er kommt raus und er sagt, hey, neulich auf diesem Geburtstag, ich glaube, es war sogar richtig lange Zeit dazwischen, ich glaube, ein halbes Jahr oder so. Sagt er, weißt du noch, vor einem halben Jahr auf diesem Geburtstag, wir haben diskutiert. Ich habe dich ganz schön dann auch angemacht und so. Hey, ich bin heute hier, weil das ist eigentlich nicht die Art, wie ich leben möchte. Das ist auch nicht die Art, wie mein Gott ist. Ich möchte mich von Herzen bei dir entschuldigen. Und er sagt, er hat sich gewünscht, vielleicht auch eine Entschuldigung zu bekommen für das, was du ja, aber bekommst du nicht, ja, okay. Aber weißt du, was der alte Mann gemacht hat? Er sagt, hey, das rechne ich dir hoch an. Umarmt ihn. Sie stehen da vor der Haustür, lässt ihn los und sagt, ey, du bist in Ordnung. Wenn mal die Leute da draußen nur checken, dass wir Christen in Ordnung sind, dann wäre das echt schon ein Anfang für sie, oder? Und dein Alltag ist die Gelegenheit dafür. Es ist dein Gottesdienstfeld, das ist deine Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und ich will dir noch eine Sache sagen. Du bist Gottes Werk, sein Meisterstück. Du brauchst nicht versuchen, jemand anders zu sein. Du brauchst nicht versuchen, Menschen zu beeindrucken, die es auch nicht immer wert sind, beeindruckt zu werden. Du brauchst auch nicht deine Vorbilder versuchen zu beeindrucken. Hey, es gibt eine Person, die du lieben solltest mit deinem Leben. Und das ist Gott selbst, das ist Jesus. Dann bist du in deiner Bestimmung unterwegs. Nicht aus Druck, aber aus Liebe, das zu tun, was ihm wichtig ist. Weil du ihn magst, weil du von ihm bewegt bist, weil du dankbar bist, weil du spürst und weißt, dass das, was er will, das Beste ist. Und ich will dir eine Geschichte erzählen, die so ein bisschen zeigt, wie affig man manchmal ist, wenn man versucht, Vorbilder zu beeindrucken. Jetzt auf der Konferenz, wo wir waren, hat Paul Bartlett, dieser australische Pastor, eine Geschichte erzählt. Und zwar, er lebt in Wollongong, das ist in der Nähe von Sydney. Und in Sydney, da gibt es einen sehr berühmten australischen Pastor, das ist der Leiter der Hillsong-Gemeinden, der heißt Brian Houston, hat hunderte von Gemeinden auf der ganzen Welt und die sind wirklich seine Gemeinden. Er ist der Global Senior Pastor, der globale leitende Pastor aller dieser Gemeinden. Und das ist so eine kleine Legende und auch wirklich ziemlich begabt, auch in Australien. Und alle schauen zu dem auf. Und der Paul, der war damals 30 und der Brian war 50 und er hat schon irgendwie alles erreicht gehabt. Und Paul wollte sein wie Brian. Und er hat immer versucht, mit dem in Kontakt zu kommen, war irgendwie bei jeder Veranstaltung, stand in der Schlange, wollte ihm die Hand geben und so. Naja, irgendwann ist er weiß auch gar nicht genau warum, eingeladen gewesen zu einem Essen mit Brian Houston. Er sagt, es waren Brian und 12 Leute, ich war einer davon. Und ich dachte, Hammer, endlich mal. Keine Ahnung, warum die mich eingeladen haben. Also eigentlich dachte er, das war ein Versehen, aber gut. Er war jetzt mal da und er dachte sich nur so, ey Paul, versau's jetzt bloß nicht. Und er hat sich ein paar Jokes vorher überlegt und dann sagte er, ey, ich bin abgegangen, ich habe Witze erzählt, ich habe mit den Leuten gelacht, ich war der Mittelpunkt von diesem Essen, es lief richtig gut. Und ich habe am Ende des Abends habe ich das Gefühl gehabt, Brian und ich, wir waren so richtig eng. Wir waren Freunde, wir waren Brüder, wir waren Blutsbrüder. Keine Ahnung. Winnetou und Old Shatterhand. Und dann wollen sie sich verabschieden und alle haben Brian die Hand gegeben und sind gegangen oder wollten dann gehen. Und er denkt sich, ey, aber Brian und ich, wir sind ja jetzt so. Jetzt brauche ich wieder einen Simon. Und er denkt sich, die geben ihm die Hand, Alter, ich werde Brian einfach so richtig auf den Rücken hauen und sagen, ey Brian, freue mich schon aufs nächste Mal, Kumpel und so. Und Brian hatte während dem ganzen Gespräch auch immer von seinem BlackBerry erzählt, also es ist lange her die Geschichte, okay. Damals war BlackBerry hier State of the Art, das war iPhone 15 damals so, ne. Und er hat gesagt, boah, guck mal, hier kann ich alles organisieren, hier habe ich meine ganzen Daten drauf, das macht meine Arbeit so viel leichter und boah, das Ding war eigentlich so teuer und so, Hammer, ne? So, Paul steht neben Brian und sagt sich, jetzt kriegt er seinen Schulterklopfer, er holt aus, Paul ist auch ein ziemlicher Riese, so, ne? Holt aus mit seinem langen Arm, aber er ist so euphorisch, dass er daneben haut und er trifft den Arm, wo der BlackBerry drin ist und der BlackBerry fliegt durch den Raum und ihr kennt das dann, so Situationen, alles läuft in Zeitlupe. Du darfst dich wieder hinsetzen. Alles verläuft in Zeitlupe. Dieser BlackBerry fliegt durch den Raum. Alle so, nein! Alle versuchen, ihre Hände irgendwie nach diesem BlackBerry auszustrecken. Keine Ahnung. Und Paul denkt sich noch kurz in so einem Bruchteil einer Sekunde, naja, vielleicht fällt er nur runter, aber er geht nicht kaputt. Das Ding nähert sich dem Boden, es schlägt auf und es zersplittert in alle Himmelsrichtungen, wird nur durch die Wände in diesem Raum dann aufgefangen und alle stehen mit offenen Mündern da, Brian steht mit offenen Mündern da. Es war ja noch nicht die Zeiten, wo du eine Cloud hattest, wo alle Daten synchronisiert waren und so weiter, verstehst du? Das war weg dann, ne? Kennst du vielleicht noch. Und Paul war so beschämt und er beugt sich runter und fängt an, die Sachen aufzusammeln und guckt, das irgendwie zusammenzusetzen. Ist ja lächerlich, ne? Und er sagt, weißt du, 5 Jahre lang hat er in der Folge immer wieder mal den Brian getroffen. Und jedes Mal hat Brian dann sofort allen Leuten die Geschichte erzählt, wie Paul Bartlett sein BlackBerry zerstört hat. Und der Paul hat uns die Geschichte zu erzählen, um zu sagen, hey, wenn du versuchst, Menschen einfach nur zu beeindrucken, verhältst du dich wie ein Affe. Das macht keinen Sinn. Und da will ich dich auch ermutigen, hey, du musst niemanden beeindrucken. Soll ich dir was sagen? Du bist sogar am beeindruckendsten, wenn du niemanden versuchst zu beeindrucken. Wenn du in dir ruhst, wenn du weißt, was du kannst und was du nicht kannst, was du bist und was du nicht bist, welche Gaben dir gegeben sind, welches Potenzial du hast und welches nicht. Es ist Hammer. Ich bin ja zum Beispiel mittlerweile schon mit vielen Pastoren zusammengekommen. Und manche sind laut, manche sind leise, manche sind groß, manche sind klein und sehr dick. Ich denke da vor allem an einen, aber sind alle auf ihre Arten und Weisen Granaten. Und das zeigt mir doch, dass Gott nicht so sehr vom Rohmaterial abhängt, wie du denkst. Verstehst du, was ich meine? Ursprünglich würde die Bibel sagen, waren wir alle mal Staub. Aber wenn Gott den Staub anbläst, dann geht's ab. Goldstaub, Freunde. Ich denke, ihr habt das verstanden, oder? Es ist egal, ob wir gut oder schlecht zur Welt gekommen sind, ob wir mit der Erbsünde zu tun haben oder einfach nur mit dem schlechten Einfluss, der in dieser Welt irgendwie so unterwegs ist. Jedenfalls sind wir für Gott tot, solange wir nicht in der Beziehung mit ihm leben. Und wenn wir mit ihm in der Beziehung leben, dann sind wir gut. Punkt. In jedem Sinne gut. Das ist eine Eigenschaft, die uns verliehen wurde. Müssen uns nicht vergleichen, müssen uns nicht schlecht fühlen, müssen uns nicht hässlich fühlen. Hey, was Gott gemacht hat, kann gar nicht hässlich sein, weil Gott kann so schlechte Dinge machen. Das kann er gar nicht. Ich habe immer eine 4- in Kunst gehabt, aber Gott noch nie. Amen. Ich will noch beten. Ach, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Menschen nicht nur einmal ausgedacht und geschaffen hast, diese Welt geschaffen hast, sondern dass du uns noch einmal erschaffen möchtest, wiedergewinnen möchtest, Herr, für deinen ursprünglichen Plan. Ich danke dir, dass du alles gegeben hast für uns, Herr. Dass du dich, es hast alles kosten lassen, Herr. Und dass du dein eigenes Leben ausgehaucht hast, dein Blut gegeben hast, damit wir wirklich gut sein können in deinen Augen. Dass wir das Gutsein geschenkt bekommen, Herr. Und ich bete, dass wir diese Beziehung mit dir suchen, dass wir dankbar dafür sind, dass wir uns bewusst sind, wer wir geworden sind in dir, Herr. Und dass wir anfangen, ganz mutig unseren Alltag als eine Spielwiese zu sehen, wo wir dir dienen können, wo wir Gottesdienst feiern können, jeden Tag, Herr. Wo wir Menschen inspirieren können, wo wir unsere Bestimmung leben können, Herr. Und deswegen wollen wir unseren Alltag mit dir gestalten, Herr. Hilf uns dabei und danke, dass du mit uns bist, Herr, jeden Tag. Amen.